Das Weltwirtschaftsforum in Davos war in den vergangenen Jahren etwas in Vergessenheit geraten. Große Staatsmänner blieben fern und der Gründer Klaus Schwab wurde praktisch vor die Tür gesetzt. Sein Lebenswerk endete in Vorwürfen, er habe sich Massagen geben lassen und die nicht sauber abgerechnet. Als dann aber bekannt wurde, dass die USA mit einer großen Entourage nach Davos kommen werden, konnte man schon ahnen, dass dieses WEF anders wird. Mit J.D. Vance, Marco Rubio und Steve Witkoff sind die engsten Vertrauten des Präsidenten angereist. US-Handelsminister Harold Lutnick hat sich am Mittwochabend dann mit der EZB-Chefin Christine Lagarde verkracht. Aber den ganz großen Auftritt hatte natürlich der Chef vom Ganzen. Donald Trump verkündete eine Einigung im Streit um Grönland und gestern hat er dann seinen Friedensrat ins Leben gerufen. Krieg auf der Welt gibt es genug. Die Arbeit wird einem Friedensrat also nicht ausgehen. Aber braucht die Welt ein Gremium mit Trump an der Spitze? Wir schalten in einen der längsten und schwierigsten Konflikte. Wir schalten zu unserem Nahost-Korrespondenten nach Tel Aviv. Schönen guten Tag, Pierre Heumann.
Guten Tag, Herr Golme.
Lassen Sie es erstmal kurz auf die Struktur des Board of Peace, zu Deutsch Friedensrat, schauen. Wie kommt man da rein? Wer kann mitmachen?
Also man wird eingeladen, so wie ich das verstehe. Ich könnte nicht sagen, ich möchte da auch mitmachen. Es sei denn, ich habe $1 Milliarde flüssig, dann könnte ich mich bewerben. Die ersten 3 Jahre sind allerdings kostenlos. Wenn man da reinkommt, muss man nicht gerade bezahlen. Der Chef ist der Donald Trump. Und zwar nicht der US-Präsident Donald Trump, sondern der Donald Trump. Das bedeutet, dass er auch Chef dieses Gremiums bleibt, wenn er dann mal nicht mehr Präsident ist.
Als US-Präsident hat er natürlich Einfluss, aber was ist denn dann, wenn er nicht mehr Präsident ist? Also sehen Sie ihn als Rolle eines Verhandlungsführers für die ganze Welt, so eine Art Grand Seigneur?
Das strebt er an und das ist auch ziemlich offen kommuniziert worden, dass er eigentlich mit der UNO nicht zufrieden ist und er schafft eine Art Parallel-UNO in der Hoffnung, dass er die überholen kann. Die haben mehrmals kritisiert, die UNO selber und deren Hilfsorganisationen oder deren Nebenorganisationen. Und das ist sicher sein Ziel, dass er hier Herr der Welt wird. So ist er aufgetreten und so spielt er sich im Moment auf.
Also müssen wir natürlich mal schauen, wie es dann nach der nächsten Wahl in den Vereinigten Staaten aussieht. Wenn der nächste Präsident Vance oder Rubio heißt, könnte der auch an seine Stelle rücken. Oder Trump hätte dann eben auch die Power des neuen Präsidenten, wenn es dann einen demokratischen Wechsel in den USA gibt. Mal gucken, was dann aus dem Friedensrat wird. Aber interessanterweise war es ja der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der auch was mit diesem Friedensrat zu tun hat. Denn der hatte ja mehrheitlich für den Gaza-Plan von Donald Trump gestimmt. Das war im November. Und damit ja auch diesen Friedensrat gewissermaßen völkerrechtlich legitimiert. Würden Sie so weit gehen?
Das stimmt, das war die Absicht. Aber das war auf 3 Jahre befristet und es war auf den Wiederaufbau von Gaza beschränkt. Also es ging dem Sicherheitsrat nicht darum, eine neue Weltorganisation zu schaffen, sondern es ging um den Aufbau von Gaza, präsidiert von Trump und befristet auf 3 Jahre. Es hatte nicht diese globale Ambition, die jetzt von Trump initiiert wurde.
Wie steht Israel zu diesem Gremium?
Israel wurde eigentlich nicht groß gefragt. Wenn Sie sagen Israel, dann spreche ich jetzt von Benjamin Netanyahu. Netanyahu ist ziemlich sauer auf Trump. Seine Kritik richtet sich darauf, dass in Gremien, die wichtig sind, Katar und die Türkei vorhanden sind. Wie man weiß, das sind nicht gerade Freunde Israels und vor allem sind es Freunde der Hamas und das passt dem Netanyahu nicht, sodass er da ziemlich große Vorbehalte hat. Er wollte deshalb ursprünglich auch dem Board of Peace nicht beitreten, tat das dann aber doch vermutlich, wie ich höre, auf Druck von Trump, der ihm gesagt hat, also da musst du mitmachen, weil sonst überlässt du das Spielfeld den Feinden von dir und den Freunden der Hamas. Und da ließ sich Netanyahu überzeugen, die Einladung in den Friedensrat anzunehmen.
Es heißt ja nicht Freundeskreis, es heißt ja Friedensrat. Also kann Netanyahu ja auch nicht annehmen, dass da nur Leute sind, die ihm gewogen sind und die er sich dann handverlesen ausgesucht hat.
Das ist richtig so. Und Trump gibt ein gutes Beispiel. Er hat auch Putin eingeladen und Indien und Pakistan sind dabei. Auch nicht gerade die besten Freunde. Das kann man dem Trump gut schreiben, dass er wirklich nicht nur diejenigen nimmt, die Amerika freundlich gesinnt sind oder die zueinander freundlich eingestellt sind, sondern er versucht wirklich, ein heterogenes Gremium zu schaffen.
Heterogenes Gremium ist wirklich ein hervorragendes Stichwort. Wenn wir mal gucken, also Jordanien, Türkei, Katar, Emirate, Saudi-Arabien, Ägypten, Israel, da fehlt ja fast nur noch der Iran. Also trauen Sie Donald Trump zu, diese Leute vernünftig an den Tisch zu bringen, besser als es die Vereinten Nationen könnten?
Ich weiß nicht mal, wo der Tisch stehen wird, weil dieses Gremium hat keinen Standort. Die werden einmal hier tagen und dann dort tagen. Das ist alles noch offen. Ob ich ihm das zutraue, das kommt darauf an, welche Druckmittel er einsetzt. Also das ist schwierig zu sagen, aber man hat gesehen in den letzten Wochen, dass Trump ziemlich viel Druckmittel parat hat, die er einzusetzen bereit ist.
Als wir vor ein paar Monaten schon mal über dieses Gremium gesprochen haben und über diese vermeintliche Lösung für Gaza, haben Sie gesagt, Trump hat was sehr Elegantes gemacht, was sehr Geschicktes. Er hat tatsächlich die Anrainer in die Pflicht genommen und hat so Chancen, dass es wirklich klappen kann. Also Anrainer wie Jordanien und Ägypten, aber auch Player wie Saudi-Arabien. Sehen Sie da wirklich Fortschritte?
Hamas, wenn ich mich richtig besinne, war die Türkei noch nicht dabei. Die Türkei ist dann für die Israelis ein ziemlich großes Hindernis, dem positiv gegenüberzustehen, da man regelmäßig Zitate von türkischen Ministern, Außenminister, Verteidigungsministern sieht, die Israel ziemlich, ich sage es mal, unflätig behandeln. Und das wird in Israel nicht nur gut geheißen, natürlich, sondern stößt auch vehemente Kritik. Diese sollen nun mitverantwortlich sein für die Gruppe, die den Krieg 7. Oktober 23 gegen uns begonnen hat. Das versteht man hier nicht. Das war damals nicht der Fall, als wir darüber sprachen. Da waren wirklich nur, sagen wir, die moderaten arabischen Staaten dabei.
Was können Sie uns über die aktuelle humanitäre Situation in Gaza berichten?
Nicht viel Gutes. Der Aufbau kommt nicht voran im Moment. Die Leute leben in Zelten. Das Wetter ist zum Zelten ungünstig, wenn ich das jetzt mal ganz salopp sagen darf. Die Nahrungsmittelversorgung, die funktioniert einigermaßen. Die Waffenruhe, die funktioniert einigermaßen. Es gibt zwar Übergriffe hier und da von beiden Seiten, aber im Vergleich zu vor der Waffenruhe sind das Peanuts.
Wenn Sie sagen, das Wetter ist recht kühl, heißt es aber jetzt nicht Ukraine kühl oder Schweiz kühl. Ja, und möglicherweise auch noch unterernährt ist. Das trägt sich dann ja auch noch zu Buche, ne?
Ich glaube eben, das ist nicht mehr das Problem. Wahrscheinlich war das auch früher nicht ein großes Problem, aber es kommen genügend Lastwagen mit Nahrungsmitteln in den Gazastreifen. Die Frage ist nur, kommen die Nahrungsmittel bei der Bevölkerung auch an? Da gibt es Zweifel. Es gibt Berichte, wonach die Hamas oder mafiaartige Organisationen diese Waren beschlagnahmen, diese Waren stehlen und dann auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Das ist quasi eine künstlich hergestellte Mangellage.
Hier in Europa wird im Zusammenhang mit diesem Friedensrat diskutiert, ob es eine Schwächung der Vereinten Nationen darstellt. Mich würde mal der israelische und Ihr Blick auf die Vereinten Nationen interessieren. Wie stark werden die da wahrgenommen und wie unparteiisch?
Die Vereinten Nationen, die gelten in Israel eigentlich als sehr voreingenommen und israelfeindlich. Ein Beispiel ist der Menschenrechtsrat, der in Genf beheimatet ist. Die kümmern sich praktisch ausschließlich um Israel und lassen andere Länder weg, obwohl es dort auch viel zu reklamieren und zu kritisieren gäbe. Das ist, die Israelis haben den Eindruck, dass sie singled out sind, dass sie als einziges Land immer wieder ausgewählt werden, um kritisiert zu werden und dass man die wirklichen Übeltäter in Ruhe lässt und nicht näher ansieht. Da gibt es einige Belege dafür. Deshalb ist man eigentlich der Idee eines Friedensrates nicht grundsätzlich negativ gegenüber eingestellt, sondern es geht um die Tatsache, dass eben auch die Türkei dort vertreten sein soll.
Gibt es denn schon Pläne, was mit Gaza im Jahr 2026 passieren soll, wann die Menschen wieder in Häuser, in Wohnungen ziehen können?
Ja, wir sind noch nicht so weit. Im Moment gibt es eine Art Regierung für Gaza, die von einem Palästinenser geleitet wird und der einem anderen Gremium untersteht, diese Pseudo-Regierung, der Nationale Verwaltungsausschuss für Gaza. Im Übrigen wurde hier bewusst nicht das Wort Regierung verwendet, um die Israelis nicht vor den Kopf zu stoßen. Dieses Gremium ist eigentlich die Regierung und die wird von einem Palästinenser geleitet, von Ali Shad. Das ist ein Ingenieur, der schon in Ramallah bewiesen hat, dass er das kann, hat mit Immobilienprojekten zu tun gehabt, mit Infrastrukturprojekten. Es gibt Palästinenser, die finden das eine super Idee. Und zwar, weil erstens haben sie Unterstützung von den USA, von Trump. Zweitens haben sie ein Budget, wobei nicht ganz klar ist, woher das Geld kommt. Das Geld wird wohl nicht kommen, solange die Hamas bewaffnet ist. Kommt dazu, haben sie neue Bedingungen gestellt, die Hamas, die ziemlich interessant sind und zeigen, wie schwierig das sein wird. Sie fordern zum Beispiel, dass sie eigene Funktionäre, also eigene Hamas-Leute, in der Verwaltung haben dürfen, dass sie eigene Funktionäre in der neuen Sicherheitstruppe haben sollen. Und sie fordern eine Anerkennung als legitime Kraft bei den nächsten Wahlen für die palästinensische Autonomiebehörde. Sie fordern einen Schutz vor gezielten Tötungen der Israelis, also Schutz der Führer, der Hamas-Persönlichkeiten, die das führen. Und sie fordern, dass sie die Waffen zum Schutz der eigenen Leute behalten dürfen. Das ist alles für die Israelis und vielleicht auch für die Amerikaner nicht akzeptabel, sodass ich nicht ganz sicher bin, ob diese Entwaffnung wirklich funktionieren wird. Andererseits gibt es Palästinenser, die sagen, nur sie haben schon fast alle Geiseln zurückgegeben, die noch gelebt haben, mit Ausnahme einer Leiche, die sie noch nicht zurückgegeben haben. Also wenn sie diesen Trumpf sozusagen, wenn sie den herausgegeben haben, dann könnten sie eventuell auch bereit sein, ihre Waffen abzugeben. Das ist allerdings im Moment wirklich offen, in welche Richtung das geht. Wenn sie sich nicht entwaffnen lässt, dann sehe ich schwarz für den Aufbau von Gaza. Und wenn sie sich entwaffnen lässt, dann sehe ich grau, sagen wir jetzt mal so, wenn noch nicht klar ist, wer das finanzieren soll und in welche Richtung das gehen soll.
Zuerst hat Donald Trump den Friedensrat unter Dach und Fach gebracht und dann kam gestern Jared Kushner und hat einen Gaza-Plan vorgelegt. Der Gazastreifen soll vom Süden aus neu aufgebaut werden. Geplant ist Tourismus am Strand mit Wolkenkratzern, dann eine Zone mit Wohngebäuden und industrielle Zonen. Als Investitionssumme sind zunächst 25 Milliarden Dollar vorgesehen. Man will 500.000 neue Arbeitsplätze in Gaza schaffen. Wir bedanken uns bei unserem Nahost-Korrespondenten Pierre Heumann.
Ich bedanke mich. Schönen Tag.